Willkommen bei Naschgefühl, dem Podcast über Ernährung und Psyche. Aus der Praxis, ganz nah für dich. Jenny und Luzi, zwei Ernährungstherapeutinnen im Gespräch. Aufnahme läuft.
Okay, in Ordnung.
Guten Morgen, Danny.
Guten Morgen.
Guten Morgen, alle Sorgen. Seid ihr auch schon wieder da? Nein. So. Hier soll es ja um Fröhlichkeit und Glücklichsein gehen.
Jetzt. Sollen wir direkt mit dem Thema starten?
Ja, gerne.
Also Thema heute ist Übergewicht bei Kleinkindern und Kindern. Wir hatten ja schon zwei Übergewichtsfolgen, wir sind aber wenig auf Kinder eingegangen und das holen wir heute nach.
Sehr wichtig. Von Anfang an eigentlich.
Willst du mal erzählen, wieso die erste Stunde bei einer Kleinkindberatung grundsätzlich abläuft? Was sind Themen, die da wichtig sind in der Anamnese?
Ja, also wünschenswert ist es, also ja, da muss man immer so ein bisschen überlegen, aber eigentlich finde ich es wünschenswert, wenn die Eltern erstmal alleine kommen. Klose mal. weil man dann natürlich viel offener nochmal sprechen kann über die Sorgen der Eltern, über die eigene Ernährungsgeschichte, also die Glaubenssätze, ne, warum die Eltern vielleicht auch das Gewicht des Kindes als kritisch einstufen oder was, ja, was im Haus eigentlich los ist oder in der Wohnung, besser gesagt, Hauswohnung. Also wie quasi die Tischanalyse ist, ne? Was wird angeboten, was denken die Eltern, welche Lebensmittel sind eher besser, welche schlechter, wie wird über das Essen kommuniziert, finde ich auch ganz wichtig, wie wird über das Gewicht des Kindes kommuniziert,
ja.
Wir hoffen ja gar nicht, aber dass man das halt vielleicht auch erstmal ohne das Kind bespricht, weil Kinder, egal in welchem Alter sie sind, immer alles mitbekommen. Die können es natürlich nicht so richtig verstehen. Also, ne, was jetzt alles vielleicht auch mit Fremdbegriffen, die sie noch nicht so richtig kennen, können noch nicht wissen, okay, ne, was hat Mama jetzt genau gesagt? Aber die hören ja an der Tonlage, die wissen, dass es um sie geht, die erkennen einzelne Begriffe. Ich meine, Kinder können ab 2 ja schon teilweise richtig gut sprechen und verstehen dann halt trotzdem irgendwie alles, auch was vielleicht negativ über sie gesagt wird und nehmen das auf. Und daher ist es immer ganz wichtig, dass wir sowieso auch den Rat geben, nicht über das Gewicht des Kindes vor dem Kind zu sprechen. Und das müssen wir natürlich in der ersten Beratung eigentlich auch tun.
Und das Interessante ist ja auch, also das ist jetzt nicht bei Kleinkindern, aber ab 4 Jahren bilden wir den inneren Kritiker aus. Also 4 bis 14 Jahre wird der innere Kritiker ausgebildet und der innere Kritiker, Entschuldigung, ist sozusagen die innere negative Stimme, die wir alle im Kopf haben. Also wenn wir uns selber negativ bewerten. Das wird ausgebildet und da muss nicht mal gesagt werden, du bist zu dick oder isst mal weniger oder du isst immer zu viel, sondern es reicht auch aus, wenn man beispielsweise über das eigene Essverhalten redet, als wenn die Mutter sagt, ich muss jetzt diäten, ich bin zu dick, oder wenn man sagt, Hauptsache du wirst nicht so dick wie der Opa.
Ja.
Und jetzt gestern in einer Beratung war auch Thema, ja, du bist ja die einzig Dünne in unserer Familie. Also, dass der Wert des Kindes direkt auf du bist dünn. Und deshalb bist du was wert gesetzt wurde. Und jetzt steht die Patientin da und hat Übergewicht. Und da fehlt einfach ein Stück vom Wert, weil es war ja immer, du bist die einzig Dünne. Ja. Also diese ganze Bewertung des Gewichts, das muss nicht mal aufs Kind bezogen sein, sondern sollte allgemein kein Thema in einer Familie sein.
Ja, total wichtig. Und das wird ja auch so ein bisschen als vielleicht Mitgrund einer Essstörung angegeben, wenn sich das Kind von der Familie gewichtstechnisch komplett unterscheiden möchte.
Mhm.
Und da hatten wir auch in der Essstörungsfolge, haben wir auch schon gesprochen, dass das super wichtig ist, dass man das überhaupt erstmal gar nicht erwähnt.
Ja.
Mhm. Willst du mal den ersten Punkt vorlesen und wir sprechen drüber?
Also der erste Punkt ist die fehlende Einschätzung der Kinder über Portionsmengen.
Ja, also es gibt so grob gesagt gibt es ja zwei Gruppen von Kindern. Die Kinder, die sich wenig für Essen interessieren und eher alles andere spannend finden und denen man, jetzt mal verbildlicht gesagt, eher mit dem Essen hinterherlaufen muss. Die haben meistens kein Gewichtsproblem, vielleicht eher Richtung Untergewicht, aber die haben eben kein Übergewichtsproblem. Und dann gibt's halt die Kinder, die von Anfang an super gerne essen. Und das ist ja erstmal was total Tolles, weil die wollen die ganze Welt schmecken und Essen ist ja auch einfach toll und wir lernen es direkt über die Muttermilch, ne? Muttermilch ist quasi so ein bisschen diese Beruhigung und manchmal wird das dann eben verwechselt und das Essen wird mit Liebe verwechselt. Und vor allem, wenn man dann keine anderen Beruhigungsstrategien erlernt, natürlich mit Hilfe der Eltern, in den ersten Jahren, dann kann das halt manchmal ein bisschen schwierig werden, wenn dann noch ganz viele andere Faktoren dazukommen. Also Essstörung jetzt im schlimmsten Sinne, aber natürlich auch das Übergewicht, was dann, je älter man wird, immer schwieriger loszuwerden ist.
Ja.
Das heißt, die Eltern sind auch hier dazu da, um die Portionsmengen überhaupt erstmal zu kennen. Und was gibt's da für ein super einfaches Modell eigentlich?
Also das einfachste Modell ist die Ernährungspyramide, die man ja auch gut für Kinder nutzen kann. Vor allem, weil die Ernährungspyramide, also es gibt auch Grammangaben, ja, die nutze ich in der Beratung nicht, sondern es geht tatsächlich um die Hände. Heißt, die Ernährungspyramide ist immer auf Hände bezogen und ich kann Portionsmengen damit komplett individualisieren. Das wird gemacht, indem man beispielsweise sagt, okay, bei den Getreideportionen sollen es ja 4 am Tag sein und beispielsweise eine Scheibe Brot, die so groß ist wie die Hand des Kindes, wäre eine Portion. Da muss man natürlich, oft ist die Scheibe Brot größer als die Hand, heißt so eine große Scheibe Brot wären dann eher 2 Portionen schon fürs Kind oder beide Hände als Handschale gefüllt mit Kartoffeln oder gekochten Nudeln, gekochtem Reis. Und diese Angabe mit dem Kind mal auszutesten, wie groß ist deine Handschale und wie groß ist vielleicht auch die Handschale der Mutter oder des Vaters, um auch zu sehen, okay, jeder hat einen unterschiedlichen Bedarf an Essen und dem Kind das auch zu verbildlichen, weil viele Kinder nicht verstehen, wieso jetzt Mama oder Papa mehr auf dem Teller haben. Die wollen dann unbedingt genauso viel essen. Das kann man ganz gut mit diesen Portionsgrößen der Ernährungspyramide machen.
Ja, mega cool. Also, dass man den Eltern da erstmal so ein bisschen Grundwissen gibt, was ist denn wirklich eine Portion für dein Kind? Ganz, ganz einfach gestaltet. Weil wir sind natürlich dann auch kein Fan, das Essen abwiegen zu müssen.
Nein.
Weil im schlimmsten Fall speichert sich das Kind das irgendwie. Ich hatte meine Mutter, die hat sehr viel Fitness betrieben und sie sagte, ich wiege mir halt mein Essen ab, aber ich sag dem Kind immer nicht von wegen, ich will gucken, dass ich nicht zu viel esse, sondern sie formuliert es einfach positiv und sagt, ich will gucken, dass ich genug bekomme.
Cool.
Wäre auch nochmal so eine Überlegung. Aber das ist ja eigentlich mit Essen abwiegen, ist ja wie mit dem eigenen Gewicht, dass man sich nicht täglich auf die Waage stellen soll, weil einen die Zahlen irgendwann kirre machen. Und das soll natürlich vor allem kein Kind von Anfang an speichern.
Auch nicht dieses, ich muss kontrollieren, was ich esse. Also wir wollen dann nicht zu einer Kontrolle, sondern zu liebevollen Grenzen. Zu dem Wissen, hey, das ist ja eigentlich genug. Und wenn ich jetzt alles abwiegen muss, dann ist das ja wieder, ich muss kontrollieren. Und Essen sollte jetzt nicht eine exzessive Kontrolle sein, sondern ein liebevoller Umgang mit dem eigenen Körper.
Ja. Und da dann auch nochmal ganz wichtig, dass die Kinder, die vielleicht leider erst ein bisschen später zu uns kommen, weil das ist ja meistens der Fall. Da ist schon ein Kind irgendwie 5 oder 6 und hat halt Übergewicht oder starkes Übergewicht. Und ab jetzt soll quasi alles anders laufen, dass da natürlich auch erstmal so ein bisschen Widerwillen herrscht. Also dass dann das Kind schreit und es nicht versteht, warum es jetzt nicht noch eine Scheibe Brot kriegt zum Beispiel. Und dass man da echt als Eltern sehr, sehr liebevoll mit umgehen muss und dem Kind das erklären, beziehungsweise einfach zu sagen, das ist deine Portion, das reicht. Und da so die innere Einstellung hat, ich weiß, dass es jetzt gut für ihn oder für sie ist. Ich schütze sie, weil es geht nicht darum, etwas wegzunehmen, sondern eher zu schützen, weil Übergewicht halt echt schwierig ist. Vor allem, wenn es im Kindesalter schon entsteht. Das hat halt so viel Risiko für Begleiterscheinungen, Begleiterkrankungen, die dann eben auch super einschränkend sind.
Und die natürlich auch immer früher vorkommen. Also eine Fettleber oder ein Diabetes Typ 2 war ja früher eine Erwachsenenerkrankung und keine Kindererkrankung. Und mittlerweile habe ich Kinder in der Beratung, die haben eine Insulinresistenz, also eine Vorstufe von Diabetes Typ 2. Ich habe auch Kinder in der Beratung, die sind 12 und die haben schon eine Fettleber. Und das sind beides Erkrankungen, die natürlich irgendwann zum Tode führen, wenn die bleiben und sich weiterentwickeln.
Ja.
Und dementsprechend zu verstehen, Übergewicht ist schon lange ein Problem, gar keine Frage. Aber die Folgeerkrankungen kommen immer früher vor und das finde ich dramatisch.
Ja.
Und das Schützen und der liebevolle Umgang mit Grenzen ist so wichtig, vor allem im Kindesalter, wo sie noch lernen können, okay, es gibt liebevolle Grenzen und lernen können, dass sie sich die auch selber stellen als Erwachsene.
Ja, genau. Und da natürlich auch das Wissen Lebensmittelauswahl, weil ne, es ist natürlich für den Kinderbauch was anderes, wenn da jetzt ein toller bunter Teller mit Brot mit einem Belag und Obst, Gemüse steht oder vielleicht auch noch eine kleine Portion Joghurt, als wenn ich kalorisch das Gleiche anbiete mit, ich denke mal, einer halben Milchschnitte oder einer ganzen Milchschnitte. Ne? Da kommt es dann halt auch wieder auf das Völlegefühl des Magens an und ja, wann habe ich überhaupt dieses Gefühl dann der Sättigung? Auch wenn man da wieder wissen muss, dass die Kinder dieses Hungersättigungsprinzip echt erst spät richtig begreifen und fühlen können. Und das ist vielleicht auch noch ein guter Hinweis, dass man tatsächlich die Kinder, die gerne essen, auch sehr gut überfüttern kann, weil sie das noch gar nicht richtig verstehen, wann bin ich satt. Das ist ja auch super komplex und ehrlicherweise verstehen wir Erwachsenen das ja auch oft noch nicht, weil wir unsere körperlichen Symptome weniger wahrnehmen, weil wir uns das quasi abtrainiert haben.
Ja, total, weil wir es zumindest als Erwachsene rationalisieren wir Essen ja total. So, das reicht jetzt. Aber ich habe ja nicht immer gleich viel Hunger. Ich kann unterschiedlich viel Hunger haben. Und wenn ich mir dann als Erwachsene, die eigentlich Hunger und Sättigung wahrnimmt, eine Grenze setze, die rein rational ist mit, ich habe mir vorgenommen, nur eine Scheibe Brot zu essen. Also verbiete ich mir die zweite Scheibe und tada, habe ich vielleicht Heißhungeranfälle.
Ja.
Also als Erwachsene ist es natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Und vielleicht auch da nochmal wichtig, mit Übergewicht ab einem gewissen BMI kann ich Hunger und Sättigung auch nicht mehr wahrnehmen. Also auch dann muss ich wieder diesen liebevollen Umgang, den ich jetzt für mein Kind haben sollte, für mich selber anwenden. Aber solange ich Hunger und Sättigung noch wahrnehme, den nicht hinauszuzögern, sondern zu essen, wenn ich hungrig bin und aufzuhören, wenn ich satt bin, das ist Gold wert, wenn ich das noch habe.
Ja. Vielleicht der nächste Punkt, der da auch ganz gut passt, ist, dass die Kinder und vor allem die Kleinkinder auch ganz oft noch, oder sie können es noch nicht unterscheiden, ob sie hungrig sind oder durstig. Und ein Kind, was besonders gerne isst, schreit dann natürlich eher immer nach Essen, Hunger. Und da einfach auch zu wissen, ah okay, ja, das Kind hat jetzt vor einer halben Stunde oder Stunde was gegessen und das war portionsmäßig ausreichend. Es kann jetzt kein Hunger sein, kein physischer Hunger, sondern ich biete vielleicht erstmal was zu trinken an. Und auch da wieder dieses Liebevolle, ne, zu sagen, wir haben eben gegessen, vielleicht ist es Durst, magst du mal was trinken? Was würdest du Kindern oder auch Erwachsenen, die nicht so richtig gerne trinken oder es vergessen, was kann man da so spielerisch vielleicht mal versuchen?
Also spielerisch mit Kindern vor allem natürlich, dass man da einen Teebeutel reinmacht für kalten Tee oder dass man mit Zitrone oder Limettensaft arbeitet, mit Kräutern wie Basilikum, dass das Wasser schön grün wird auf Dauer oder auch Himbeeren, dass das Wasser pink wird. Also dass man da einfach ein bisschen mehr verschiedene Reize setzt.
Oder irgendwie eigenen Trinkbecher aussuchen. Das ist bei uns Erwachsenen, ne? Dann holen wir uns halt ein neues Glas, vielleicht auch ein großes Glas, wo 500 Milliliter direkt reinpassen und haben das Ziel, das muss jetzt ausgetrunken werden. Oder Strohhalm. Meine Tochter fährt mega auf Strohhalm gerade ab. Und eine Freundin hat mir gestern noch gesagt, Luzi, wenn du willst, dass deine Kinder mehr trinken, dann kauf einfach permanent neue Flaschen, leg sie weg und hol sie irgendwann wieder raus. Die Kinder finden sie eine Woche ungefähr mega cool. Kleiner Tipp am Rande. Nein. Genau. Nächster Punkt.
Genau, und dann ist Essen ja nicht nur oft Verwechslung mit mit Durst, sondern auch zur Beruhigung geeignet. Und das ist ein super wichtiger Punkt, weil Essen ja rein physiologisch immer eine Belohnung ist. Und vor allem, wenn ich das als Kind mit der Muttermilch gelernt habe, dass es auch noch Beruhigung ist oder ich Belohnung übers Essen sogar noch on top erfahren habe. Also ich habe das Thema mit der Muttermilch und der Beruhigung. Ich habe das Thema, dass Essen physiologisch immer Belohnung ist fürs Gehirn. Und dazu kommt noch vielleicht die extern gelernte Erfahrung, dass Essen auch als Belohnung genutzt wird.
Mhm.
Dann ist Essen ja Beruhigung und Belohnung pur.
Mhm.
Heißt bei negativen Emotionen, ich sage immer negative Emotionen, aber es sind ja alles nur Emotionen.
Ja.
Also Trauer und Wut, das ist ja nicht per se was Negatives, sondern Wut zeigt mir vielleicht auf, wo ich verletzt worden bin, oder Trauer zeigt mir auf, wo ich noch was habe und was es zu heilen gibt, wo ich mich mit beschäftigen sollte, liebevoll. Aber genau, bei genau diesen Emotionen, die einfach sehr belastend sein können, wird Essen oft als Beruhigung genutzt.
Mhm. Ja, und auch da für die Eltern nochmal ganz wichtig zu wissen, wie beruhige ich mich überhaupt selber? Was habe ich da gelernt? Und was kann ich jetzt auch mit meinem Kind für Strategien entwickeln? Also die erste Beruhigung ist natürlich je nach Kind eine Umarmung, einfach Liebe, Zuwendung, aber vielleicht auch irgendwie sagen, komm nach dem Abendessen, spielen wir weiter oder wir lesen nochmal zusammen ein Buch. Also dass sich das Kind quasi auch nach dem Abendessen auf etwas freut und nicht das Essen diese krasse Stelle immer bekommt. Also dass es gerne vom Tisch dann halt aufsteht und was anderes macht. Das ist halt am Anfang echt hart. Und da muss man, glaube ich, echt durch so ein paar Wochen, Monate durch. Aber man tut's halt fürs Kind. Ne? Man tut's für die Gesundheit seines Kindes und dementsprechend immer zu denken, ich weiß, dass das gut für dich ist und ich schütze dich, hilft halt ungemein. Aber generell finde ich auch noch den Tipp ganz gut, dass man Essen ja nicht einteilt in gesund, ungesund. Also dass nicht irgendwas einen höheren Wert bekommt. Weil da wären wir wieder mit diesem Belohnungsaspekt, dass dieses klassische, wenn du dein Brokkoli jetzt aufisst, kriegst du danach deinen Nachtisch. Völliger Schwachsinn, weil damit wird Brokkoli halt wieder schlechter bewertet als der Nachtisch. Und damit lernt das Kind ja schon, okay, wenn ich mich jetzt durch das Blöde durchquäle, dann kriege ich das Gute. Und das wird ja im Erwachsenenalter dann genauso wieder gemacht. Dementsprechend einfach nicht über gesunde, ungesunde Dinge reden, weil alles ist gesund. Alles in Maßen ist gesund und alles in Mengen ist ungesund. Also auch Wasser zu trinken in einer Stunde 10 Liter ist tödlich.
Genau, also es geht nie um ein Lebensmittel, sondern immer um das gesamte Essverhalten. Da hatte ich gestern übrigens, kurzer Fun Fact, ich hatte gestern eine Patientin, der wurde geraten, war zum ersten Mal da, hatte schon ganz viele Ernährungsberater und hatte mir dann von einer Beratungsstunde erzählt. Da wurde ihr zu einem Gemüse geraten, das müsse sie essen, wenn sie abnehmen will, sonst nimmt sie nicht ab.
Oh, ich hasse so.
Und es war einfach nur ein Gemüse und sie mochte es nicht. Und dann wurde gesagt, nee, wenn du das nicht isst, dann können wir nicht zusammenarbeiten, weil das ist notwendig, damit du abnimmst. Ohne dieses Lebensmittel nimmst du nicht ab.
Wer war das denn?
Das frage ich mich auch. Ich habe nicht nachgefragt, ich will es gar nicht wissen. Sie hat noch ganz viel erzählt und ich habe irgendwann gesagt, okay, mein Aggressionspegel steigt. Ich persönlich kann nicht so gut damit umgehen, vor allem nicht, wenn ich gerade in einem Therapiegespräch bin. Mhm. Aber ich wurde richtig wütend.
Mhm.
Da wurde auch mit homöopathischen Mitteln gearbeitet und allem. Also es gab alles. Und da auch nochmal, es gibt kein einziges Lebensmittel, was dazu führt, dass ich zunehme. Es gibt auch kein einziges Lebensmittel, was dazu führt, dass ich abnehme oder besonders gesund oder besonders schlecht ist.
Mhm.
Es ist einfach nur die Lebensweise und die Ernährungsweise insgesamt.
Mhm. Da habe ich auch ein lustiges Beispiel von einer Patientin von mir, wo ich mal so ein bisschen die Nährstoffe ihr aufgezeigt habe. Und dann kam halt raus, dass die Bitterschokolade ihr auch super viele Ballaststoffe liefert und auch andere Nährstoffe. Und sie war total überrascht und meinte, ach krass, ich dachte, Bitterschokolade wäre immer total schlecht. Ich so, nee.
Nichts ist schlecht. Das hatte ich auch mit einer Essstörungspatientin, die Fruchtjoghurt ganz schlimm fand. Und dann haben wir in den Fruchtjoghurt reingeguckt und mal geguckt, okay, was ist da eigentlich alles Tolles drin? Und da kam raus, ja, 20% des Kalziumbedarfs waren gedeckt.
Ja.
Mit so einem kleinen Fuzzi-Joghurt.
Ja. Oder diese Woche ein Junge, der einfach nicht wirklich gerne isst. Für ihn ist es halt einfach nur eine Nahrungsaufnahme, um irgendwie zu überleben. Und er ist halt wirklich stark untergewichtig. Und jetzt geht's halt erstmal darum, dass er viel mehr Eiweiß zu sich nehmen muss. Und dann habe ich gesagt, okay, was ist denn so vielleicht ein Eiweißgetränk, was du hast? Und dann erzählte er, ja, ich darf halt jeden, am Wochenende darf ich meine Schokomüllermilch trinken. Und das sind 500 Milliliter.
Mhm.
Und dann ich so, ja, würdest du das denn jeden Tag schaffen? Oder vielleicht erstmal die halbe? Und dann guckte mich die Mutter an, ja, aber da ist doch so viel Zucker drin. Ich so, ja, aber es geht bei ihrem Sohn jetzt erstmal nicht um den Zuckerverzehr, weil der Körper freut sich auch über Zucker jetzt gerade in dem Zustand. Und das ist halt Eiweiß. Und ne, mir ist es gerade völlig egal, woher das kommt. Hauptsache, wir füllen es erstmal auf. Weil wenn ich dem Jungen jetzt gesagt hätte, und habe ich ihm auch erklärt, jetzt trink doch mal das, und er hätte es nicht gemocht, dann hätten wir ja gar keinen Gewinn.
Mhm.
Also man muss halt einfach immer individuell schauen, was ist gerade das Wichtigste. Und das gehen wir an.
Ja.
Okay, wir schweifen ab. Vielleicht nächster Punkt zum Thema Übergewicht.
Genau. Das hatten wir eigentlich schon so ein bisschen vorweggegriffen, dass die Struktur und die Lebensmittelauswahl von den Eltern kommen muss. Und die Kinder halt eher immer nach Gefühl entscheiden und natürlich nicht nach dem Ernährungswissen. Und dementsprechend müssen Eltern einen Rahmen vorgeben.
Ja, da gibt's auch so ein Buch, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Da geht's halt darum, dass wir unseren Kindern nicht mehr so richtig vertrauen. Und wenn quasi alles an Lebensmitteln auf dem Tisch liegt, dass unsere Kinder ein gesundes Bauchgefühl hätten, wofür sie sich entscheiden. Und ich glaube, das trifft vielleicht auf manche Kinder auch zu, aber auf andere eben nicht. Und vor allem muss man da auch wieder schauen, wie ernährt die Familie sich generell. Also wenn ich den Tisch jetzt fülle mit Knäckebrot und hochverarbeiteten Lebensmitteln, auch vielen Süßigkeiten oder Crackern oder was auch immer und wenig Obstgemüse oder vielleicht auch gar kein Obstgemüse, dann wird sich das Kind natürlich da auch völlig anders auswählen oder vielleicht auch natürlich vorbildsmäßig, was sucht Papa sich aus, was isst Mama überhaupt, was ist der große Bruder. Das funktioniert, glaube ich, eher bei einer Familie, die ja sich sowieso schon ausgewogen ernährt und wo das Kind vielleicht auch schon im Mutterbauch gelernt hat, ne, wie versorgt sich die Mutter. Also ich glaube, das kann man einfach nicht auf alle Kinder überstülpen. Und wenn ich dem Kind ein Schwarzbrot hinlege und ein weißes Toast, würde sich vermutlich ein Großteil der Kinder für das weiße Toast entscheiden. Bei Erwachsenen ehrlicherweise ja ziemlich häufig genauso. Obwohl es halt nährstoffmäßig einfach das Vollkornbrot mit vielleicht noch Schrot- oder Ölsamenanteil deutlich besser ist und natürlich auch für mehr Sättigung wieder sorgt und dementsprechend für das Kind mit schon bestehendem Übergewicht super wichtig ist. Ja. Genau. Und da käme der Fruchtjoghurt vielleicht eher nicht so gut an, weil da dann doch die Menge Zucker drin steckt. Und da würden wir eher zu normalem Joghurt mit Frucht, Obst, was man sich selbst reinschnibbelt, empfehlen.
Oder sogar püriertem Obst, so pürierte Banane, pürierte Erdbeere.
Ja.
Dann ist wieder lecker.
Genau. Ich finde Naturjoghurt übrigens auch so mega lecker.
Total.
Bin da voll der Fan von. Genau, letzter Punkt wäre ja noch, ja, das hatten wir eigentlich auch schon so ein bisschen, aber dass man auch vor allem vor dem Kind nicht darüber spricht, so, wir stellen jetzt deine Ernährung um, weil du bist zu dick.
Mhm.
Sondern wirklich zu sagen, vielleicht, ja, wir gucken jetzt einfach mal als Familie, was können wir hier so noch ein bisschen besser machen? Und Mama, Papa und Geschwister, wenn es die gibt, machen mit. Dass das Kind wieder nicht dieses Gefühl hat, okay, mit mir stimmt jetzt was nicht. Weil ehrlicherweise ist kein Kind daran schuld, dass es übergewichtig ist. Das hat leider immer andere Gründe. Und auch da natürlich niemandem die Schuld zu geben, finde ich auch wieder wichtig. Da hattest du ja, glaube ich, mal ein Beispiel.
Wie war das? Genau, also ein Schuldaspekt hat da nichts zu suchen, weil wir alle, jeder von uns immer das Beste gibt, was er tun kann.
Mhm.
Und wir machen das alles nach bestem Gewissen. Und ich hatte beispielsweise einen Fall, da wollte das Kind nie zu den Mahlzeiten essen, weil es gerade am Spielen war und nicht gestört werden wollte. Und dementsprechend hat das Kind nie richtige Mahlzeiten gegessen, hat aber natürlich dann entsprechend trotzdem Hunger und hat sich nur von Snacks ernährt.
Mhm.
Und dann kam raus, dass das Mädchen tatsächlich sehr gerne beim Kochen hilft und da totale Lust dran hat. Aber die Mutter immer so überfordert natürlich auch ist, dass sie dem Kind gesagt hat, nee, du nervst, wenn du mir hilfst. Und damit möchte ich der Mutter gar keine Schuld in die Schuhe schieben. Aber wenn das jetzt Priorität ist, dass mein Kind nicht weiter übergewichtig wird, dann ist es sinnvoll, dass das Kind beim Kochen hilft, dementsprechend schon auf den Essensvorgang eingestellt wird, die Mahlzeit mit isst und dementsprechend weniger zu Snacks greift.
Mhm.
Also da haben wir die Verantwortung wieder bei den Eltern, was nicht heißt, dass die schuld sind, weil natürlich verstehe ich, dass das Kind vielleicht gerade tatsächlich nervt. Ich würde es meinem Kind vielleicht nicht unbedingt sagen, weil das natürlich kein schöner Umgang ist miteinander. Aber das ist verständlich. Andererseits muss man dann in dem Moment gucken, okay, wo liegt gerade die Priorität?
Mhm.
Will ich jetzt besonders schnell kochen oder möchte ich, dass mein Kind etwas isst, damit es nicht den lieben langen Tag noch weiter Snacks isst?
Ja, und ich kenne das ehrlicherweise. Also manchmal denke ich auch, ach, ich will jetzt hier schnell was kochen und meine Tochter soll sich irgendwie mit meinem Mann beschäftigen. Aber sie findet es halt auch total cool.
Mhm.
Und das finde ich natürlich auch cool. Und dann steigt sie kurz auf ihren Lernturm und ich lasse sie irgendwie den Spinat in den Topf schütten oder sie darf mal ein bisschen umrühren oder was auch immer. Und dann ist sie meistens auch schon zufrieden. Und ich meine, sie isst sowieso für ihr Leben gern, aber ich stelle immer bei sehr, sehr vielen Kindern fest, wenn die einmal geholfen haben, dann essen die das Essen dann natürlich noch lieber, weil sie genau gesehen haben, ah cool, dann habe ich das gemacht und so ein bisschen die Angst vorm Essen verlieren, wie beim Picky-Eater-Syndrom eigentlich, ne, dass man wirklich die Kinder von Anfang an mit einbezieht.
Und da vielleicht auch noch kurz zurückgegriffen zu der Vorbildfunktion auch der Eltern. Wenn wir jetzt eine Mutter oder einen Vater da sitzen haben, der nur die Hälfte des Essens isst, weil er ist gerade oder sie ist gerade auf Low-Carb-Ernährung, das geht nicht. Also ich kann meinem Kind nicht irgendwas vorleben, was für das Kind gerade gar nicht gesund wäre oder was einfach einen falschen Eindruck von Essen vermittelt. Also selbst wenn ich nicht über mein Gewicht rede und nicht über Diäten rede, es ist wichtig, als Vorbildfunktion mit zu essen, was da gekocht wurde oder was ich vielleicht sogar selber gekocht habe.
Ja.
Weil das Kind sonst wieder lernt, die Mama will aus irgendeinem Grund das nicht essen.
Mhm.
Das fällt auf und das hat irgendwann eine Rückkopplung.
Ja. Da finde ich wichtig, trotzdem im Gleichgewicht zu bleiben, weil theoretisch, ich habe mit meiner Tochter dann auch oft die Situation, ne, sie hat schon Abendessenhunger und ich noch nicht. Und wenn das jetzt nicht jeden Tag so ist, dann darf man ihr auch sagen, Mama hat gerade noch keinen Hunger, ne, ich habe eben viel gegessen und ich mache mir vielleicht später noch was. Also dass auch das Kind da wieder die Vorbildfunktion sieht, okay, ich muss gar nicht essen. Also es gibt auch die Situation, ich habe einfach keinen Hunger, weil das haben vor allem Kinder mit Übergewicht, die würden ja immer essen. Ne? Also du kannst ihnen was anbieten und die haben eigentlich gar keinen Hunger in dem Sinne, den sie vielleicht aber noch nicht wahrnehmen und würden aber trotzdem eben, weil Essen so schön ist für sie oder eben diese Beruhigungsstrategie hat, würden sie es halt immer nehmen. Und da erstmal dieses Gefühl für zu kriegen, okay, man kann sich auch dagegen entscheiden. Muss es jetzt gerade gar nicht machen.
Absolut.
Auch wichtig.
Also bei mir war es jetzt auch nur auf die spezielle Lebensmittelauswahl bezogen.
Ja.
Das ist mir relativ häufig vorgekommen.
Ja.
Auch beim Kochen mit Kindern, da hatten wir eine Erzieherin, die Kohlenhydrate verteufelt hat. Und alles, was wir mit den Kindern gekocht haben, hat sie dann nicht oder nur teilweise mitgegessen. Und irgendwann haben die Kinder auch aufgehört, die Kohlenhydratbeilage zu essen.
Ja.
Weil sie aus irgendeinem, also sie haben das unterbewusst gemerkt, das ist anscheinend nicht so toll. Und haben es dann sein lassen. Und das finde ich halt ein bisschen schwierig. Also klar, wenn ich keinen Hunger habe, esse ich nicht. Und das darf ich auch. Und das ist vielleicht sogar gut fürs Kind, das zu lernen. Aber ich würde nie per se Lebensmittelgruppen ausschließen und dem Kind das dann indirekt beibringen, dass Fette verboten sind oder Kohlenhydrate verboten sind.
Ja.
Oder Obst.
Ja, genau. Sehr wichtig. Okay.
Dann
das
sind
war
wir
dann durch. Schöner, kleiner Überblick erstmal.
Wenn ihr dazu Fragen habt oder auch eure persönliche Geschichte und da noch eine Frage zu habt, dann schreibt uns gerne in die Kommentare.
Und bewertet uns gerne, wenn euch die Show
Podcast-Show.
Genau. Wir brauchen mehr Sterne.
Wir brauchen mehr Sterne.
Und Kommentare.
Genau. Okay, dann gut. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao. Wir hoffen, dir hat unsere heutige Folge gefallen und falls du nichts verpassen möchtest, dann folg uns gerne hier oder auf TikTok und Instagram.